7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 5. September. Die 37. Kalenderwoche steht bevor und da finden sich allerlei spannende Termine. Unter anderem befassen wir uns mit der Konsolidierung der italienischen Bankenlandschaft, denn es läuft die Frist ab, zu der Mediobanca-Aktionäre ihre Aktien bei Monte dei Paschi di Siena andienen können. Zudem steht die IAA Mobility in München bevor. Doch ein besonderes Augenmerk legen wir auf die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinen Kollegen Martin Pirkel, währungspolitischer Korrespondent, und Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Aber zunächst schauen wir auf ein Thema, das in den vergangenen Tagen die Märkte schwer beschäftigt hat, nämlich Börsengänge bzw. deren kurzfristigen Absagen. Und hierzu begrüße ich meine Kollegin Sabine Reifenberger. Hallo Sabine.
Hallo Franz.
Sabine, so richtig, wie erwähnt, kommt der IPO-Markt nicht in Fahrt. Die große Hoffnung auf einen Startup-Börsengang, die ist dahin. Aber, um auch mal was Positives zu sagen, zumindest in der Schweiz entfaltet sich Aktivität.
Genau da hat die Swiss Marketplace Group den IPO-Herbst eingeläutet. Das ist eine Online-Anzeigengruppe und einer der Großaktionäre ist der Finanzinvestor General Atlantic. Die Gruppe hat vor wenigen Tagen ihre Pläne für einen Börsengang bekannt gegeben, eben in der Schweiz an der Börse SIX.
Ja, nach allem, was man da bislang gehört hat, könnte sich die Transaktion vom Volumen her ja durchaus sehen lassen.
Genau, also wenn alles so kommt wie derzeit geplant, man ist ja in diesen Tagen vorsichtig, dann wird der Emissionserlös nach derzeitigem Stand auf etwa 1 Milliarde Schweizer Franken geschätzt. Und die Marktkapitalisierung, die dürfte dann so um die 4,5 Milliarden Franken bestenfalls liegen. Das wäre damit dann der erste größere Börsengang in der Schweiz seit mehr als einem Jahr. Wer sich erinnert, damals der Börsengang von Galderma. Es wäre auch tatsächlich der bis dato größte Börsengang in Europa in diesem Jahr.
Ja, aber auch nur deswegen, weil es ja einen anderen gab, der dann abgesagt wurde. Ich hatte das schon eingangs erwähnt. Große IPOs, die man dann auf dem Zettel hatte. Da war der Pharmakonzern Stada in Bad Vilbel. Der stand da und hat nun einen anderen Weg eingeschlagen.
Ja, da sind die Eigentümer Bain und Cinven tatsächlich von den Börsenplänen doch wieder abgerückt. Stada war als großer IPO für den Herbst eigentlich quasi festgesetzt. Stattdessen jetzt eben der Verkauf, und zwar an den britischen Finanzinvestor CapVest. Das war natürlich schon ein ordentlicher Rückschlag für den IPO-Markt.
Ja, eine ziemliche Kehrtwende. Was weiß man denn zu den Gründen?
Also offenbar stand für die Eigentümer dann doch die Transaktionssicherheit im Vordergrund. Du hast es ja schon gesagt, am IPO-Markt ist die Unsicherheit durchaus da. Es gab mehrere Börsengänge, die in diesem Jahr kurzfristig schon abgesagt wurden. Wir erinnern uns zum Beispiel an Autodoc und Brainlab. Und Bain und Cinven hätten dann als Eigentümer vielleicht nicht ganz so sicher sein können, dass sie dann auch das gewünschte Ergebnis erzielen. Da ist die Transaktionssicherheit bei einem Verkauf dann eben doch etwas höher.
Na gut, dann ist das jetzt also abgehakt. Gibt es denn Hoffnung für den weiteren Verlauf des IPO-Herbstes?
Also Hoffnung gibt es natürlich immer. Als gesetzt gilt der Spin-off des Autozulieferers Aumovio, also ein Spin-off von Continental. Und bei ThyssenKrupp steht die Abspaltung der U-Boot-Sparte an, also TKMS. Weitere mögliche Kandidaten sind dann noch der Stromnetzkonzern TenneT Germany, aber auch da ist noch ein anderer Weg denkbar. Auch der Prothesenhersteller Otto Bock wird immer mal wieder genannt, ebenso die ISS Stocks, das ist eine Tochter der deutschen Börse. Und in der Schweiz gibt es auch noch eine Kandidatin, die Sicherheitsfirma Verisure ist da eine mögliche IPO-Kandidatin. Das ist ein Unternehmen aus dem Portfolio von Hellmann und Friedman, also einem Finanzinvestor. Ein bisschen was also könnte sich noch tun.
Ja, und ich glaube, das IPO von Aumovio, das schauen wir uns dann auch nochmal an, irgendwann. Nun aber zur kommenden Woche, und da richten sich viele Blicke auf die Zinssitzung der EZB. Hierzu begrüße ich unseren währungspolitischen Korrespondenten Martin Pirkel. Hallo Martin.
Hallo Franz.
Martin, am Donnerstag steht die nächste Zinssitzung der EZB an. Wie ist denn die Stimmung im EZB-Rat aus deiner Sicht?
Ja, grundsätzlich ganz gut momentan. Die Inflation ist jetzt mit zuletzt 2,1% ziemlich nah am Zielwert der EZB. Damit hat die EZB anderen Notenbanken was voraus, beispielsweise Fed oder Bank of England, wo die Inflation eben noch ein gutes Stück über den Zielwerten jeweils liegt. Von daher sieht man sich in einer guten Position bei der EZB, ist sich aber gleichzeitig bewusst, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, dass es dabei bleibt, gerade auch wegen den möglichen Effekten, die die US-Zölle dann in den kommenden Monaten noch auf die Preisentwicklung im Euroraum haben könnten.
Ja, die US-Zölle halten ja alle irgendwie auf Trab. Gibt es denn ein einheitliches Meinungsbild mit Blick auf die von dir jetzt gerade erwähnten Effekte der US-Zölle auf die Euro-Inflation?
Nein, da gehen die Meinungen durchaus weit auseinander. Wir haben das eine Lager, wo traditionell Tauben beteiligt sind, also Vertreter einer eher lockeren Geldpolitik, die der Meinung sind, dass die Zölle wahrscheinlich für den Euroraum zumindest disinflationär wirken, also die Preisentwicklung abschwächen. So hat beispielsweise der finnische Notenbankpräsident Olli Rehn jetzt diese Woche bei uns im Interview gesagt, dass die inflationären Effekte marginal seien, die von Zöllen ausgeben für den Euroraum, weil wir eben keine Gegenmaßnahmen der EU sehen gegen Zölle. Gleichzeitig wir aber signifikante preisabschwächende Effekte hätten, sei es der stärkere Euro oder eben auch die schwächere wirtschaftliche Entwicklung durch die Zölle. Und dann gibt es aber auch das Gegenlager, wo eine prominente Fürsprecherin Isabel Schnabel, die EZB-Direktorin ist, sie bleibt dabei, unterm Strich sind für sie die Zölle eher inflationär, auch für den Euroraum oder könnten es zumindest werden. Sie argumentiert damit, dass das ja ein globales Phänomen ist, die Zölle, und dass die Inputpreise in Lieferketten steigen könnten und dann in der Folge eben auch die Inflation im Euroraum. Von daher das einzig Einheitliche momentan ist, dass man sich relativ einig ist, dass die Unsicherheit sehr hoch ist, auch bei den Zöllen, und dass man ein bisschen abwarten muss, wie sich die Dinge entwickeln.
Okay, soweit also die verschiedenen Standpunkte. Am Donnerstag kommen ja auch die Projektionen der EZB zu Inflation und Wirtschaftswachstum. Welche Bedeutung werden die in dieser laufenden Situation haben?
Eine ziemlich große. Auch da herrscht Einigkeit bei den EZB-Räten, dass man da eben drauf schaut als Orientierung, was eben vorhergesagt wird für Inflation und Wirtschaftswachstum. Man hat zuletzt relativ klar gemacht, auch EZB-Präsident Christine Lagarde, dass man geringfügige und vorübergehende Abweichungen vom Inflationsziel tolerieren wird, sei es nach oben oder nach unten. Die bislang letzte Projektion geht ja auch davon aus, dass wir im Schnitt nächstes Jahr eine Inflation von nur 1,6% haben. Da hat man aber, wie gesagt, signalisiert, das ist jetzt für sich genommen noch kein Grund für eine Zinssenkung. Wenn wir aber eine größere und längere Abweichung hätten, dann würde man durchaus Handlungsbedarf sehen. Von daher wird dann spannend sein zu sehen, ob es bei der neuen Projektion dabei bleibt, dass man davon ausgeht, dass im Jahr 2027 die Inflation beim Zielwert von 2,0 wieder angelangt ist.
Okay, also verschiedene Standpunkte, Unklarheiten, was die Projektionen angeht. Wovon ist denn nun mit Blick auf die September-Sitzung auszugehen, geldpolitisch?
Ja, ich gehe stark davon aus, dass wir eine Verlängerung der Zinspause sehen werden. Es gab zuletzt eigentlich keinerlei Äußerungen von EZB-Ratsmitgliedern Richtung einer Zinssenkung bereits im September. Zwar haben wir natürlich die üblichen Hinweise, dass man sich nicht vorab auf etwas festlegt, aber da selbst die Tauben im EZB-Rat jetzt nicht sozusagen die Märkte darauf vorbereitet haben, dass eine Zinssenkung im September kommen könnte, halte ich das für ziemlich unwahrscheinlich.
Okay, und wenn man darüber hinausschaut, also vielleicht bis zum Jahresende hinblickt?
Ja, da ist die Lage schon deutlich weniger klarer. Ich habe eben schon erwähnt, da gibt es verschiedene Ansichten, wie groß jetzt die Gefahr ist, dass die Inflation wegen der Zölle zu niedrig ausfällt mittelfristig. Deswegen, da wird man ein bisschen abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Und auch dann, wenn wir ein bisschen vorausblicken, im Dezember stehen da dann nochmal neue Projektionen an. Und ich glaube, von dem Ergebnis dieser Projektion wird dann stark abhängen, ob die EZB im Dezember ein letztes Mal in diesem Zinszyklus nochmal um 25 Basispunkte senkt oder ob der Zyklus in Wahrheit tatsächlich schon abgeschlossen ist und wir jetzt eine ziemlich lange Zinspause im Euroraum sehen werden.
Es bleibt also spannend bei der EZB. Es ist ja noch eine Sitzung Ende Oktober angesetzt, aber jetzt wissen wir schon mal, dass sich zum Jahresende so einiges noch tun kann. Vielen Dank, Martin, für den Überblick über all die Themen, die die Notenbänke derzeit bewegen.
Sehr gerne.
Daneben gibt es in der anstehenden Woche noch weitere spannende Termine. Am Montag soll eine Übernahmeschlacht in Italien zu Ende gehen. Bis zum 8. September haben die Mediobanca-Aktionäre Zeit, das Übernahmeangebot der Monte dei Paschi di Siena anzunehmen. Müssen die Bieter denn überhaupt noch zittern, Sabine?
Also man soll bei Übernahmen ja bekanntlich nichts ausschließen, aber es gilt in dem Fall als so gut wie sicher, dass die Aktionäre da mehrheitlich zustimmen werden, weil eben auch Monte dei Paschi die Offerte nochmal deutlich aufgestockt hat. Die Bank zielt auf eine Mehrheitsbeteiligung ab. Das wäre halt schon wichtig, weil nur dann kann sie eben die geplanten Synergien, Steuergutschriften bestmöglich ausschöpfen.
Und für diese Mehrheitsbeteiligung hat sie im Vorfeld ordentlich getrommelt. Wenn wir uns erinnern, es war ja auch mal die Banca Generali im Spiel.
Genau, der Mediobanca-CEO, der hatte gehofft, mit einer Übernahme der Banca Generali den Aktionären eine Alternative bieten zu können. Aber da gab es mehrere Großaktionäre, die anderer Meinung waren. Allen voran waren das der Unternehmer Francesco Caltagirone und die Holding Delfin, der Familie Del Vecchio. Da wird es jetzt nämlich ein bisschen kompliziert. Die halten nämlich zusammen einerseits 30% an der Mediobanca, aber zugleich kontrollieren sie auch etwa 19% an Monte dei Paschi. Die waren deswegen gegen die Banca Generali-Variante und für die Offerte von Monte dei Paschi. Auch der italienische Staat, der ebenfalls mit knapp 12% an Monte dei Paschi beteiligt ist, der hat für diese Lösung votiert. Und letztlich hat die Hauptversammlung dann eben den Plan des CEO eine Absage erteilt. Und es ist jetzt die Variante Monte dei Paschi im Spiel.
Aber was hat Monte dei Paschi strategisch mit Mediobanca vor?
Das Ziel ist es wohl, eine dritte große Finanzgruppe in Italien zu schaffen, und zwar mit Monte dei Paschi, mit Mediobanca und auch mit der Versicherung Generali im Zentrum. Mit der Mediobanca-Übernahme bekämen die Großaktionäre nämlich auch Zugriff auf die Generali. Auch da wieder kurzes Rechenspiel. Deren größter Aktionär ist mit gut 13% die Mediobanca. Und die schon erwähnten Großaktionäre Caltagirone und Delfin, die halten zusammen auch 20% an dieser Versicherung. Das eröffnet da also auch nochmal Perspektiven.
Dann kommen wir zu einem Thema, das für mich als Frankfurter natürlich ein bisschen schmerzhaft ist, weil die IAA war eigentlich immer ein fester Termin hier in Frankfurt. Jetzt ist es in München seit 2021 und da dreht sich von Dienstag an alles um das Thema Mobilität, speziell um Autos. Und da muss man ja schon sagen, die Autoindustrie hat schon bessere Zeiten erlebt, vor allem die deutsche.
Ja, und die Veranstalter der IAA Mobility, wie sie ja jetzt heißt, die wollen mit dieser Messe gerade auch einen Kontrapunkt zur Krise setzen. Ein selbstbewusstes Signal der Stärke soll die Ausstellung senden. Das verspricht zumindest Jürgen Mindel, der Geschäftsführer des Verbands der Automobilindustrie.
Na, wir werden ja sehen, wie es mit Selbstbewusstsein da so ist. Also eins kann man sagen, den chinesischen Wettbewerbern mangelt es daran nicht. Was ist denn von denen zu erwarten?
Auf jeden Fall starke Präsenz. Im Vergleich zur vorherigen Veranstaltung vor 2 Jahren sind laut Zahlen des Verbands der Automobilindustrie jetzt 40% mehr Hersteller und Zulieferer aus China bei der IAA angemeldet.
Okay, die IAA gilt ja auch neben der Auto Shanghai als das größte Treffen der Branche. Dennoch fehlen prominente Namen.
Ja, das stimmt. Der US-Hersteller Tesla zum Beispiel, der hat in diesem Jahr auf eine Teilnahme verzichtet. Auch Toyota wird nicht dabei sein in München. Es gibt allerdings, um mal was Positives zu sagen, auch Rückkehrer, zum Beispiel Volvo und Hyundai, die werden in diesem Jahr auf der IAA, nachdem sie zeitweise nicht dabei waren, jetzt wieder zurückerwartet.
Das große Thema sind ja die Neuheiten, die uns da präsentiert werden. Vor 2 Jahren waren mehr als 750 Aussteller aus 38 Ländern vor Ort und es gab laut Veranstalter mehr als 300 Weltpremieren und Neuheiten. Was ist denn für dieses Jahr angekündigt?
Also die deutschen Autokonzerne, die treten da mit Neuheiten auf, in die sie einige Hoffnungen setzen. Zum Beispiel Volkswagen wird den ID2ALL zeigen, ein E-Auto in Polo-Größe. Das soll rund 25.000 Euro kosten und damit will Volkswagen eben in den Wettbewerb einsteigen im Einstiegssegment der Elektromobilität. Das ist ja auch ein Feld, was die asiatische Konkurrenz stark besetzt. Und BMW, die liegen preislich ein paar Hausnummern drüber. Für knapp 70.000 Euro wäre da das elektrische SUV iX3 zu haben. Das soll der Start in die neue Klasse sein, mit der sich die Marke BMW nach eigener Darstellung neu definiert. Und Mercedes-Benz, die zeigen das neue und für den Absatz durchaus wichtige GLC-Modell. Also mal sehen, was da kommt.
Alles neu macht der Herbst. Und nun zu dem, was für die anstehende Woche darüber hinaus noch erwähnenswert ist. Am Samstag startet das internationale Versicherungs- und Rückversicherungstreffen Rendezvous de Septembre in Monte Carlo. Dieses Treffen ist bis Mittwoch angesetzt. Am Dienstag wird das Jahrespressegespräch des Verbands der Sparda-Banken in Frankfurt durchgeführt. In Berlin findet eine Pressekonferenz des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands DSGV zum Thema Zukunft Mittelstand statt. Zur Wochenmitte hält EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Straßburg eine Rede zur Lage der Europäischen Union. Zudem steht der Zinsentscheid der Ungarischen Notenbank an. Am Donnerstag gibt es das Frankfurter Finanzplatzgespräch mit der Chefin der EU-Anti-Geldwäschebehörde AMLA, Bruna Szego. Und die Herbstkonjunkturprognose des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung RWI in Essen wird veröffentlicht. Und zum Wochenabschluss erfolgt der Zinsentscheid der russischen Zentralbank. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 4. September. Die aktuellen Themen und Angebote der Börsenzeitung finden Sie mitsamt Links und weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und erholen Sie sich gut am bevorstehenden Wochenende. Alles Gute.
Und wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Bis dahin.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.